Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Präsidentschaftswahlen in Südamerika. Ecuador wählt einen der Korruption verdächtigen Bankier. In Peru führt ein Kommunist die erste Wahlrunde an. Ein Bericht von unserem Südamerika-Korrespondenten Federico Füllgraf, verantwortlich Redaktion. Inmitten der Coronavirus-Pandemie mit ausufernden Fallzahlen und Todesfällen, umrandet von einer dramatischen Wirtschafts- und Verarmungskrise, die das Land im letzten Jahr der Administration Lenin Moreno erschüttern, fand am vergangenen Sonntag, dem 11. April, in Ecuador die Stichwahl für das Präsidentenamt statt. Wie die Nachdenkseiten in ihrer Ausgabe vom 10. Februar berichteten, gewann der progressive Kandidat Andrés Arauz zwar die erste Wahlrunde mit 32,72%, doch fehlten ihm weitere 7,3%, um mit 40% und einem 10-prozentigen Vorsprung gegenüber dem Zweitplatzierten als Präsident in der ersten Wahlrunde bestätigt zu werden. Folglich musste er sich einer Stichwahl stellen. Die Nachdenkseiten berichteten damals, als zweiter und dritter Rivale rangierten hinter Arauz der Indigenenführer Jacob Pérez und der Bankier Guillermo Lasso mit jeweils 20,04% und 19,97%. Ende Februar stand das komplette offizielle Endergebnis fest. Nach einer Stimmenneuauszählung positionierte Lasso sich mit 19,74%, aber Pérez sagte auf 19,39% ab und war von der Stichwahl ausgeschlossen. Arauz als Zielscheibe der Fake News Drecksschleuder und der US-Intervention. Dass es für Arauz kein Zuckerschlecken sein würde, stand fest. Dass er jedoch die Stichwahl gegen den erzkonservativen Bankier Guillermo Lasso mit 64,6 zu 53,3% der Stimmen verlieren würde, überraschte allerdings. Skeptische Beobachter in Politik und Medien hatten längst vor jeden Triumphalismus, insbesondere vor der Naivität gegenüber einem potenziellen bösen Spiel der ecuadorianischen Rechten gewarnt. Und so kam es. Arauz traf eine doppelte, medial befeuerte Diffamierungskampagne. Zum einen mit der durch keinen Beweis belegten Anschuldigung, sein Wahlkampf sei von der kolumbianischen Narco-Guerilla ELN mitfinanziert worden. Zum anderen intervenierte die US-Regierung John Biden zwischen der ersten Wahlrunde und Stichwahl mit einer zynisch anmutenden sogenannten Prämie, dem sogenannten State Department's International Anti-Corruption Champions Award, für die ecuadorianische Staatsanwältin Diana Salazar, die über die angeblichen Verbindungen zwischen dem ehemaligen Präsidenten und Gönner Arauz, Rafael Correa, und der ELN ermittelt. Die Auszeichnung ist eine Initiative des neuen US-Außenministers und George Soros-Verbündeten Anthony Blinken, der sich auf Twitter stolz zur Fortsetzung des weltweit von den USA angefeuerten Lawfare bekannte. Als drittes Manöver traf Arauz die von Lasso politisch umstellte und unterwanderte Wahlbehörde CNE, die von einem bisher anonym gebliebenen Funktionär der Vorbereitung einer mit ausgefeiltesten Tricks programmierten Wahlfälschung verdächtigt wird. Im Vorfeld der Stichwahl, so der Informant gegenüber der argentinischen Tageszeitung Pagina Dos, sollen beispielsweise 600.000 gefälschte Wahlzettel landesweit in die Wahlbüros eingeschleust worden sein, die im Fall eines Stimmenvorsprungs von Arauz in die Stimmzählungscomputer zugunsten Lassos eingespeist würden. Lasso wird jedenfalls als offizieller Wahlsieger gefeiert. Ob die Stimmzählung redlich war, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Szenenwechsel zum Handlungsort Peru. Im ebenfalls krisengeschüttelten Nachbarland Peru fanden ebenfalls am 11. April Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt, deren technischer Ausgang längst ein offenes Geheimnis war. Nämlich auch eine Stichwahl, die für den kommenden 6. Juni 2021 angesetzt ist. Nicht weniger verblüffend rangierte dort nach der ersten Hochrechnung von 20,36% der Wahlzettel der sich zum Kommunismus bekennende linke Lehrer und Gewerkschaftsführer Pedro Castillo von der Wahlliste Peru, Libre, also Freies Peru, mit 16,1% der Stimmen auf Platz 1. Als Herausforderer entpuppte sich Hernando de Soto, Wahlliste Avanza País, also Land vorwärts, mit 11,9%. Ein ultraliberaler Ökonom, der in der Vergangenheit dem blutigen Regime Alberto Fujimoris, aber auch als Berater Ronald Reagans und Bill Clintons diente. Mit minimalen Prozentsätzen von beiden abgehängt, wurden mindestens ein weiteres Dutzend Kandidatinnen und Kandidaten von Splitterparteien. Darunter vor allem Keiko Fujimori mit 11,9%, Yoni Lescano mit 11%, Rafael López Aliaga mit 10,5% und die linke Sozialdemokratin und populäre Abgeordnete Veronica Mendoza von der Wahlliste Juntos por el Perú, also zusammen für Peru, die eigentlich anstelle Castillos als Favoritin galt, jedoch auf 8,8% der Stimmen absagte. Mendoza erfuhr scharfe Angriffe unter der Gürtellinie von Castillo, der nicht nur frauenfeindliche Parolen verbreitete, sondern mit dem Ziel, ihr Rang und Stimmen abzuwerben. Mendoza des Fallspiels und des Opportunismus beschuldigte. Fragen sich die Leserinnen und Leser, wie ist es möglich, dass zwei progressive Wahllisten oder Parteien, die zusammen mindestens 25% der Wähler hinter sich haben, nicht nur kein gemeinsames Bündnis eingehen, sondern sich obendrein auf niedrigstem Niveau und zum Gaudi der bürgerlichen Medien beschimpfen? Die spalterische Haltung des sogenannten Macho Castillo ist kein Einzelfall. Er hat in seinem Wahlkampf keinen einzigen Programmpunkt den Rechten der Frauen, die immerhin mehr als 50% der 32,5 Millionen Einwohner ausmachen, geschweige denn denen der sexuellen Minderheiten gewidmet. Als Folge des Fujimori-Regimes, das Peru von 1990 bis 2000 10 Jahre lang beherrschte und 30 Jahre vor Jair Bolsonaro die faschistoide Doktrin der sogenannten Antipolitik verbreitete, lief Peru dem Nachbarland Chile nicht nur den Rang des radikalen wirtschaftlichen und asozialen Neoliberalismus ab, sondern verdammte die Politik zu hanebüchenden Fragmentierung. Dergestalt, dass die Nationale Wahlbehörde, kurz ONPE, bis zum März 2021 mindestens 24 politische Parteien für die Präsidentschaftswahl zuließ. Peru, darin sind sich verschiedene Politikwissenschaftler und seriöse Beobachter einig, erlebt seit Jahrzehnten nicht etwa eine sogenannte Parteienkrise, sondern nach der Zerschlagung von Politik und des Entwicklungsnationalismus der 1970er Jahre eine einwandfreie politische Repräsentationskrise, die die Bevölkerung in den Verdruss trieb. Die neu gegründeten Parteien dienen den meisten Politikern als schiere Mietadressen ohne ernstzunehmendes Programm, die öfter gewechselt werden als Hemd oder Hose. Ein Zustand, der das institutionelle System in enorme Unvorhersehbarkeit stürzt, befindet Milagros Campos, Politikwissenschaftlerin und Juristin an der Pontificia Universidad Católica del Perú, kurz POCP. Ecuador und der Clash zwischen zwei Gesellschaftsmodellen. Zitat: Was für Arauz in der ersten Runde als klarer Sieg und für Lasso als Niederlage erschien, hat sich in diesen Wochen in einem politischen Kontext der Frustration und der Ablehnung des Status quo durch die Wähler geändert. Zitat Ende. Das erklärte Sebastian Hurtado, Geschäftsführer der Beratungsfirma Profitas, auf Anfragen von Journalisten. Die Frustration spitze sich zu in der Forderung nach etwas Neuem. Dies war der Trend, der die Kandidatur Jaco Pérez und des linken Javier Hervás befeuerte, der in der ersten Runde des 7. Februar als Vierter abschnitt. Zitat: Wir haben geglaubt, dass diese Stimmen Arauz zugutekommen würden, weil sie eine Veränderung darstellen. Aber in der zweiten Runde hat Lasso die Opposition seines Rivalen gekonnt dekonstruiert und dessen politische Redlichkeit zertrümmert. Zitat Ende, erzählt Hurtado. Lassos Mantra sind die Klassiker der Politik des sogenannten freien Marktes und der minimalen Eingriffe in die Wirtschaft durch den Staat. Der wegen den Panama Papers mehrfach angeklagte Ex-CEO von Coca-Cola und Bankier zeigte wenig Programm, umso mehr den Hang zur Privatisierungen für die Erhöhung der Erdölförderung, die Hauptdevisenquelle des Landes. Arauz wiederum plädierte für eine stärkere staatliche Intervention und versprach 1 Million armen Frauen als Familienoberhäuptern eine Beihilfe in Höhe von $1,000. Lasso, so liest es sich, setzte auf eine zweite Auflage seiner Konfrontation von 2017, als er die Wahl gegen Rafael Correa verlor, dessen Schützling Andrés Arauz er jedoch als Reinkarnation von Autoritarismus und Korruption brandmarkte und als Matrix des Correismus beschimpfte. Dass er von einem Teil der indigenen Bevölkerung gewählt wurde, die rund 10% der zugelassenen Wähler ausmacht, scheint trotz der mehrheitlichen Stimmabgabe für Arauz ohne Zweifel und ist nicht nur in Ecuador zu bedauern. Ab dem 24. Mai übernimmt Guillermo Lasso das Kommando über die 17,4 Millionen Seelenrepublik, in der im Jahr 2020 das Bruttoinlandsprodukt der dollarisierten Wirtschaft um 7,8% sank und in die In- und Auslandsverschuldung auf bedrohliche 63% des BIP anstieg. Lasso wird auch keine Parlamentsmehrheit besitzen und sich auf harte Verhandlungen bei seiner sozialen und wirtschaftlichen Agenda einstellen müssen. Es bleibt abzuwarten, mit welchen Tricks der Bankier die Opposition auszuschalten versucht. Tut er derer zu viel, hat er wie Vorgänger Lenin Moreno bald neue Massenproteste am Hals. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.